So, auch nochmal herzliches guten Morgen von meiner Seite. Vielleicht passt es nicht ganz so perfekt in die Adventszeitreihe, aber wir starten trotzdem mal mit einem doch sehr spannenden Thema, das mir auf jeden Fall am Herzen liegt. Genau, und zwar, es geht halt um das Wesen reifer Männer und reifer Frauen. Wir haben in Tittmoning eine Mini-Predigtreihe gehabt über ja, die Ehe, also über die Einheit. Dann gab es eben die Predigt über das Wesen reifer Männer und reifer Frauen. Und es gab noch eine Predigt über die Identität von Mann und Frau in der Gemeinde. Also wie funktioniert dort das Zusammenspiel? Genau, und bevor ich mit der Predigt loslege, ist es so, dass ich vielleicht vorwegschicken will, das richtet sich jetzt nicht explizit alles an Verheiratete, also Männer und Frauen, sondern das kann auch durchaus für Single-Frauen oder für alleinstehende Frauen eine Rolle spielen. Weil Mann und Frau sind nämlich in Gottes Augen absolut gleichwertig geschaffen. Das ist eine wichtige Vorbemerkung an der Stelle. Und wo geht die Reise halt hin? Ich habe drei Punkte gemacht, ganz klassisch. Der erste Punkt wird sein, wir werden uns diesen ein bisschen einen theologischen Unterbau anschauen. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf die Schöpfung ein, auf Gottes Schöpfungsplan und den Rettungsplan Jesu. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns mit, ich habe es mal mit Reizbegriffen überschrieben, dass wir uns mit den Wörtern Kephale, Eser und Unterordnung beschäftigen. Und im dritten Teil wird es dann praktisch. Da schauen wir uns nämlich das Wesen reifer Männer und reifer Frauen in der Praxis an. Genau, das Ziel, wo mein Herz einfach dran hängt, ist das, dass wir wirklich begeistert sind von Gottes Schöpfungsplan, dass wir begeistert sind von Gottes Ordnungen, die er hat, und das was am idealerweise dabei rüberkommen soll, ist, dass wir verändert werden, dass wir das nicht nur anhören und sagen, naja, gut, okay, passt, kann ich mitgehen, sondern dass es wirklich uns zu einer ernsthaften Veränderung führt. Genau, soweit mal der Gedanke. Also ich habe mir gedacht, Gott ist ja wahnsinnig kreativ in seiner Art, weil er hätte ja Mann und Frau hätte er ja gar nicht schaffen müssen. Er hätte ja quasi eine Identität schaffen können, so ähnlich wie das vielleicht beim Regenwurm der Fall ist. Der hat auch beide Geschlechter, aber Gott hat sich eben dazu entschieden, dass er Männer und Frauen schafft. Das war seine Idee. Und ich brauche euch auch nicht erklären, dass das Wesen von Männern und Frauen unterschiedlich ist. Dass wir, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir miteinander umgehen, das ist teilweise ganz anders, also zwischen Männern und Frauen. Aber Gott hat das ganz bewusst und in voller Absicht so geplant. Das war seine Idee. Und deine Charaktereigenschaften, also was du quasi mitbringst, das hat auch Gott ganz bewusst in dich reingelegt. Also auf manches ist man vielleicht nicht so besonders stolz. Aber trotzdem, so wie du geschaffen bist, das ist alles Gottes Plan gewesen. Also Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Gut, ich starte jetzt mal mit dem ersten Punkt. Und zwar schauen wir uns den Schöpfungsplan an. Dazu könnt ihr mal aufschlagen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Also bei den meisten Bibeln ist es die zweite Seite. Da finden wir es dann ganz schnell. Genau, 1. Mose 1, 26. Genau, wer die Bibel nicht dabei hat, der kann auch hier an der Folie mitlesen. Ich habe es euch da abgedruckt. Genau, da heißt es Folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also ich mache jetzt hier keine lange Textauslegung, sondern ich möchte einfach nur ein paar wenige Punkte rausgreifen, die mir da wichtig sind. Gott spricht im Vers 26 von uns. Also es blickt so ein bisschen die Trinität schon durch, weil er in der Mehrzahl spricht. Und Gott gibt den Menschen einen Auftrag. Und zwar gibt ihnen den Auftrag, mit Vollmacht über die Schöpfung zu herrschen. Und die Menschen sollen die Vollmacht gebrauchen, um die Erde zu bevölkern. Aber sie sollen die Vollmacht nicht missbrauchen, um die Erde auszuräubern, also was jetzt die Ressourcen angeht. Und wenn man dann in Vers 26 reinschaut, dann sieht man, wie hat Gott die Menschen geschaffen? Er hat sie nach seinem Bild geschaffen. Also es war Gottes Plan, von Anfang an zwei unterschiedliche Geschlechter zu schaffen. Also die Identität von Mann und Frau war von Anfang an Gottes Plan. Das war sein Plan mit uns. Und wir lesen auch, er hat sie beide gleichwertig geschaffen. Also beide sind in seinem Ebenbild geschaffen. Beide sind gesegnet, lesen wir im Vers 28. Und beide haben auch den Auftrag erhalten, die Erde zu bevölkern. Also heute kurz fest, Gott setzt auf vollkommene Männer und Frauen in ihrem Geschlecht, die sich ergänzen. Gott geht es um Ergänzung und um ein liebevolles Miteinander, trotz der Verschiedenheiten, die sich auch durch die ganze Schöpfung zieht. Genau, wenn wir dann ein bisschen weiterlesen, im Kapitel 2, dann im Vers 20 ist es so, da gibt Gott Adam die Aufgabe, dass er den Tieren Namen geben soll. Und Adam macht das ganz brav, er gibt den Tieren Namen, aber am Ende stellt Adam fest, naja, ich habe jetzt zwar den Tieren Namen gegeben, aber ich habe eigentlich kein eigentliches Gegenüber nicht. Mir fehlt was. Also natürlich ist Adam im Garten Eden gewesen, in einer perfekten Welt. Und er hat die Beziehung zum Herrn gehabt, aber er hat kein gleichwertiges Gegenüber gehabt. Und da kommt jetzt ein weiterer Vers auf den Plan, und zwar 1. Mose 2, Vers 18. Da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und da kommt zum ersten Mal das Wort Gehilfin vor. Im Hebräischen heißt es Eser, was so viel heißt wie starke Hilfe. Und wir lesen im Alten Testament an vielen Stellen, zum Beispiel im Psalm 121, Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist so zu verstehen, diese Esa, diese Eva, die Hilfe, die Gott ihr schenkt, dem Adam schenkt, sie ist das perfekte Gegenstück für Adam. Und deswegen habe ich die beiden Wörter Gehilfen und das, die ihm entspricht, auch farbig markiert, weil das gehört einfach zusammen. Also das sind wie zwei Puzzleteile, die perfekt zusammenpassen. Und für mich sagt sie, wenn ihr das anschaut, der Herr ist zutiefst beziehungsorientiert. Unser Vater im Himmel, der wünscht sich, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, aber er wünscht sich auch, dass wir unter uns eine Beziehung haben. Das ist ihm wichtig. Genau, und es geht leider nicht so schön weiter. Das wisst ihr alle, wenn man in Kapitel 3 reinschaut, da kommt der Sündenfall. Habe jetzt keine Folie gemacht, deswegen mache ich es jetzt kurz wieder aus. Und ich gehe jetzt auch gar nicht so detailliert drauf rein, weil die Zeit, die haben wir jetzt auch nicht da. Aber ein Vers greife ich raus, und zwar 1. Mose 3, Vers 5, und zwar den zweiten Teil. Da sagt nämlich, da spricht Satan quasi, die Schlange, und er sagt, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und an diesem Vers 5 hänge ich jetzt mal ganz hoch auf. Ich glaube, das ist das Urproblem der Menschheit. Weil Satan stellt Adam und Eva vor Augen, dass sie so sein können wie Gott. Also sie können Gott spielen. Und wie wir alle wissen, was passiert ist. Natürlich hat die Eva dann den Apfel genommen und sie hat ihn an Adam gegeben und beide haben da vergessen von der Frucht. Und es ist die erste Sünde passiert. Ist jetzt auch keine Neuigkeit für euch. Aber was mir anspricht, ist, wie reagiert Gott darauf? Also was können wir von ihm lernen? Und wenn man dann ein bisschen weiterschaut, in 3 Vers 9, da lesen wir, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du, Adam? Und was ist da los bei euch im Garten Eden? Warum hast du die geistliche Führung aus der Hand gegeben? Wir sehen jetzt natürlich eine katastrophale Auswirkung von der Sünde, weil am Anfang haben wir gehört, ja, Adam hat sich wahnsinnig gefreut, wie er die Eva gesehen hat. Also das habe ich jetzt sogar ausgelassen, aber die Reaktion von Adam, die sehen wir quasi in Kapitel 2, Vers 23, da jubelt nämlich Adam ganz groß und sagt, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also Gott hat ja gewusst, dass Adam sich nach der Eva gesehnt hat oder nach dem Gegenüber gesehnt hat. Gott hat ihm das ermöglicht, hat ihm die Eva geschenkt, sie war ein Geschenk für ihn. Und jetzt sehen wir aber quasi eine Reaktion. Also nach dieser großen Freude kommt jetzt nämlich eine Anschuldigung. Im Kapitel 3, Vers 9, da sucht Gott den Adam und Adam reagiert so und sagt, naja, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die ist schuld, weil die hat mich nämlich verführt, dass sie den Apfel isst. Und die Eva fängt auch an, dass sie Schuldzuschiebungen macht. Sie sagt, die Schlange ist schuld, die hat mich schließlich verführt. Und aus diesem ergänzenden Element, was ich vorher mit den 2 Puzzleteilen gesagt habe, das ist jetzt alles kaputt gegangen, weil jetzt findet nämlich eine Beschuldigung statt und es findet eine Bedrückung statt. Man ist sich überhaupt nicht mehr einig. Und diese Auswirkungen, die an dem Sündenfall stattgefunden haben, diese Auswirkungen, die spüren wir bis heute. Also allein diese, dass die Geschlechter verdreht sind, dass jeder Auswirkungen, wer er sei will, all diese Dinge, das rührt alles daher, weil wir so sein wollen wie Gott. Das ist das Problem. Aber was mir trotzdem total begeistert ist, wenn man in den Vers 3, Vers 15 reinschaut, weil es ist ein Mini-Evangelium in einem kleinen Vers. Und da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also es deutet darauf hin, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt und dass er dieses Problem der Sünde löst. Und was ich spannend finde, nachdem Gott den Adam gesucht hat und bevor er die Strafe quasi quasi ausspricht, was die Bestrafung ist, zeigt er nur den Heilsplan auf. Also er bestraft nicht und sagt, aber so und so könnte es dann laufen. Na, Gott ist anders. Er zeigt erst den Heilsplan auf und dann bestraft er. Okay, was können wir jetzt aus diesem ersten großen Block lernen? Also ich habe mir gedacht, Gott hat die geschlechtlichen Identitäten ganz bewusst geschaffen. Das war sein großes Ziel, dass er Mann und Frau so schafft, wie er es gemacht hat, dass sie sich ergänzen. Und der Herr zeigt auch eine errettende Initiative. Also ihm geht es darum, dass wir wirklich zu ihm kommen, dass wir ihn wirklich ergreifen. Das ist sein Plan für uns. Und der Herr setzt aber auf geistliche Verantwortung. Was das bedeutet, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber der Herr geht erst zu Adam und fragt, Adam, was ist los im Garten Eden? Was läuft da bei euch? Also das ist auch wichtig. Aber der Herr ist auch gerecht, weil er schaut, dass wenn jemand in Sünde fällt, also Sünde kann er nicht tolerieren und er bestraft in dem Sinn beidermaßen gleich. Genau, so wie wir jetzt zum Unterbau vom Schöpfungsplan. Im zweiten Punkt ist es so, jetzt geht es so ein bisschen um den Rettungsplan. Ich habe euch hier mehrere Bibelverse oder Bibelstellen oben angezeichnet. Philipper 2, 5 bis 11, 1. Korinther 11, 13 und so weiter, Epheser 5, Kolosser 3. Es ist vielleicht ein kleines Experiment, was ich mit euch jetzt vorhab, weil es ist am Ende dann, ich sage jetzt mal, ist ein Prinzip, das sich durch die Bibel zirkt, das ich euch jetzt da veranschaulichen will. Also Jesus hat uns ja erlöst durch seinen Tod am Kreuz und die Schuld und unsere Sünde ist bezahlt. Der Vater hat das Opfer angenommen und Jesus ist wieder auferstanden. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus auch die Identitäten erlöst hat. Also alles das, was der Herr in Mann und Frau reingelegt hat, hat er auch miterlöst. Und wir dürfen das jetzt im Rahmen der Ehe wieder ja, ein Stück weit genießen, was es im Garten Eden in Vollkommenheit gegeben hat. Das haben wir jetzt in der Ehe. Und Jesus ist auch beides. Jesus ist Kephalē auf der einen Seite, also er ist das Haupt, aber Jesus ist auch Eser, er ist der Diener. Und Jesus verliert in keiner Situation seine Göttlichkeit, also seine Identität als allmächtiger, souveräner, liebender Gott bleibt bei Jesus immer erhalten und alles das, was ihn als Gott ausmacht. Genau, ich orientiere mich jetzt an dem Schaubild ein bisschen an 1. Korinther 11, 3. Und zwar da heißt es, Gott der Vater ist das Haupt des Christus. Und der Christus ist das Haupt des oder eines jeden Mannes. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann sieht man, okay, es gibt hier zwei Gruppen. Es gibt einmal, ich sage jetzt mal, eine göttliche Identität, die ist links, das ist Gott der Vater, Christus der Sohn und der Heilige Geist, den habe ich jetzt nicht nur mit dazu geschrieben, aber der gehört natürlich auch damit rein. Und wir haben Mann und Frau. Und aus Gottes Sicht ist es so, Mann und Frau sind vor Gott absolut gleichwertig. Und Gott der Vater, Christus der Sohn und der Heilige Geist sind in ihren Eigenschaften auch absolut gleichwertig. Das ist Gott ganz wichtig. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das gut darstellen? Also im Johannesevangelium zum Beispiel ist es so, dass wir immer wieder lesen, dass Jesus versucht, er macht es auch, den Willen des Vaters durchzuführen. Also er macht nichts aus eigener Hand, sondern er ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Und der Vater, der erhöht Jesus. Also es findet ein Kreislauf statt, quasi innerhalb dieser Göttlichkeit. Also es ist immer wie so ein Zusammenspiel. Jesus macht den Willen des Vaters, der Vater erhöht Jesus und der Heilige Geist wirkt mit den beiden. Genau, und bei Mann und Frau ist es ganz ähnlich. Da kommen wir dann noch gerne drauf. Der aufmerksame Bibelleser, der wird jetzt sagen, okay, Ursache fehlt noch, wo ist denn eigentlich die Gemeinde? Na, die Gemeinde, die haben wir hier. Kommt jetzt gleich. Genau, also da habe ich eigentlich nur die Bibelstelle mit angegeben. Genau, und wir haben natürlich ein Ziel. Also wir als Männer und Frauen haben auch das Ziel, dass wir unseren Herrn mit unserem Leben ehren. Das ist das, was wir vorhaben. Und dieses Ziel, das haben wir als Gemeinde auch. Und wir haben auch die Unterordnung. Also in 1. Korinther 11, Vers 3 lesen wir ganz klar, dass der Christus das Haupt des Mannes ist. Und so wie der Christus das Haupt des Mannes ist, so ist auch für die Gemeinde Jesus das Haupt. Das haben wir auch. Das steht nämlich in Epheser 5, Vers 24. Und die Frau ordnet sich dem Mann unter. Was das genau bedeutet, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Wichtig ist mir Epheser 5, 25, was heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also diese Hingabe, was das genau bedeutet, da möchte ich dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, also von dem her, ich habe versucht, diese gleichwertigen Identitäten darzustellen und ein bisschen aufzuzeigen, wer für wen das Haupt ist, wer für wen auch Verantwortung hat, weil das bedeutet nämlich Hauptsein auch. Genau, und wie komme ich auf dieses Schaubild, also das ist nur der Vollständigkeit halber. Genau, ich habe euch hier noch ganz viele Bibelstellen angegeben, die müsst ihr jetzt nicht alle euch merken oder sonst irgendwie aufstellen. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann könnt ihr da auch gerne im Nachhinein auf mich zukommen. Aber wichtig ist, man sieht auch bei all den drei Bereichen, wir sehen in der Gemeinde, dass wir uns als Gemeinde natürlich auch danach ausstrecken, dass wir den Willen Gottes machen, dass wir ihm gefallen, dass wir ihm Freude machen, dass wir ihn ehren. Und das versuchen wir als Ehepaar ja genauso. Und von dem her ist das ein Prinzip, das sich wirklich durch ganz viele Bibelstellen hindurchzieht. Okay, ich habe ja schon ein bisschen anklingen lassen, es gibt ja das Wort Haupt, also Kephalē, es gibt das Wort Gehilfen und es gibt das Wort Unterordnung, was wir jetzt in dieser, ja, in, sag jetzt mal, in dieser Folie vorhin auch gesehen haben. Und was das genau bedeutet, da möchte ich mit euch gerne ein bisschen reinschauen. Also ich werde es versuchen, ein bisschen lebendig zu machen, deswegen übersetze ich das erst auf Deutsch, also wie denkt die Welt, was das Wort bedeutet, und dann die Sicht, was denkt Gott oder was ist Gottes Plan hinter dem Wort. Und wenn ich jetzt an das Wort Haupt denke, dann ist in der Welt ist das Haupt immer irgendwie der Chef, der ist total privilegiert und steht auf jeden Fall über allen anderen. Das ist das Haupt, das ist einfach das Oberhaupt, der Chef. Aber aus Gottes Sicht ist es ganz anders. Aus Gottes Sicht ist es so, dass es bedeutet, ein Haupt zu sein, bedeutet, ich bin ein Diener. Und ich bin ein Diener, der erhält, der liebt und der führt. Ganz einfaches Beispiel ist Johannes Evangelium Kapitel 13, die Verse 13 bis 15, könnt ihr mal aufschlagen. Also Johannes 13, die Verse 13 bis 15. Genau, da heißt es, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und ich sage jetzt mal so, für uns Männer, die wir ja ein biblisches Hauptsein anstreben, bedeutet das Folgendes. Also der erste Punkt ist, es handelt sich um eine göttliche Berufung, dass wir erster Ansprechpartner vor Gott sind und ihm Rede und Antwort stehen. Das haben wir ganz deutlich gesehen im 1. Mose 3, Vers 9, wo Gott als erstes zu Adam kommt und fragt, was ist da los bei euch im Garten Eden? Aber wir sehen es an vielen anderen Stellen auch. Epheser 5, 23, 1. Korinther 11, Vers 3, da wird genau das beschrieben. Also du stehst als Mann in der Verantwortung. Und zwar in welcher Verantwortung? Dass du deiner Frau und deinen Kindern, wenn du welche hast, also das bezieht sich jetzt immer auf immer die Situation, das müsst ihr jetzt mitbedenken, also wenn ihr keine Kinder habt, dann betrifft euch das in gewisser Weise auch, aber ich sage das jetzt nicht nochmal explizit immer bei jedem dann dazu, es betrifft einfach immer die Familiensituation dann. Und es ist halt die Verantwortung, dass wir in der Familie auch dienen, dass wir uns voller Liebe, voller Hingabe einsetzen für unsere Lieben. Das heißt, als Ehemann bringst du einmal deine Kinder ins Bett natürlich, du hast ein offenes Ohr für ihre Sorgen und für ihre Nöte. Natürlich auch für deine Frau. Und du stellst deine Interessen hinten um. Das heißt, die Interessen deiner Frau und deiner Familie, die haben erste Priorität und eigene Sachen kommen dann ganz hinten. Und das machst du nicht mit so einer grimmigen Miene, so, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, sondern das machst du mit Freude und mit Hingabe. Du bietest deiner Familie eine dienende Führung und die bietet nämlich Schutz und Fürsorge und einen sicheren Rahmen. Und die Frage ist, warum machst du das alles? Was hat es damit auf sich? Weil deine Aufgabe als Haupt ist es nämlich, dass du deine Frau und deine Kinder beim Herrn ankerst. Das ist ganz wichtig. Aber ich das immer so kurz und prägnant, wie es gegangen ist, nochmal zusammengeschrieben. Genau, was das bedeutet. Der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, oder der immer wieder vorkommt, ist ja die Gehilfin. Und aus Sicht der Welt ist eine Gehilfin einfach eine nette Assistentin, die ihrem Mann dabei hilft, was zu machen, was er genauso gut selber machen kann. Also es ist auf jeden Fall irgendwie abwertend, weil sie hilft ja nur ein bisschen mit, eigentlich kann das auch selber, aber sie hilft trotzdem mit, ganz nett von ihr. Und es ist total abwertend und es ist eine total niedrige Stellung. So sieht die Welt eine Gehilfin. Aus Gottes Sicht ist die Gehilfin die Eva. Sie ist ein absolut gleichwertiges Gegenüber, sie vervollständigt die Einheit. Und da geht es nicht nur um die zwei Puzzleteile, die vielleicht körperlich zusammenpassen, na, da geht es auch darum, dass es eine geistliche Einheit ist. Also ohne der Eva geht es gar nicht. Und das Wort Esa kommt in der Bibel immer an der Stelle vor, wo Hilfe absolut notwendig ist. Also ich habe ja schon Psalm 121 genannt, aber Psalm 70, Vers 6 oder 70, Vers 2, das kommt an so vielen Stellen kommt es vor, wo es eine göttliche Hilfe braucht. Und die Gehilfin, also die Frau, die steuert also ihre Gaben und ihre Fähigkeiten dazu bei, dass ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. Und das ist absolut unentbehrlich, dass die Frau nicht mit dabei ist. Also das Ziel ist Gottes Verherrlichung. Und das ist eigentlich weit größer und bedeutsamer als die eigene Existenz von Mann und Frau. Also das ist wichtig zu wissen. Und in einem Satz, ihr lieben Frauen, ich habe mal versucht, was zu formulieren, da habe ich mir gedacht, als Gehilfin dürft ihr Frauen euch von Gott einzigartig geschaffen, besonders begabt und als perfektes Gegenstück zum Mann verstehen. So, jetzt denkst du dir als Singlefrau, ist ja schön für euch verheirateten Frauen, dass ihr das habt, aber ich habe jetzt keinen. Was ist mit mir? Und für jede, die vielleicht ja, Witwe ist oder die Single ist, und da möchte ich euch das auch zusprechen. Als Gehilfin seid auch ihr einzigartig geschaffen, ihr seid genauso besonders begabt und ihr seid genauso unentbehrlich. Wie komme ich da drauf? Weil Mann und Frau im Ehebund, also Mann und Frau, die repräsentieren im Ehebund ja Christus und die Gemeinde. Und wenn der Herr das schenkt, dann bringen die physisches Leben hervor. Also sprich, es kommen Kinder auf die Welt. Aber Jesus und die Gemeinde, also die bringen auch noch ein geistliches Leben hervor. Und ihr Singlefrauen, ihr bringt nämlich auch geistliches Leben hervor, indem ihr euch zum Beispiel einsetzt in den Kinderstunden, indem ihr Jüngerschaften habt, indem ihr euch als Frauen trefft, in kleinen Gruppen mit jüngeren, mit älteren Frauen und euch da gegenseitig austauscht. Und Frauen haben ein wahnsinnig gutes Gespür, wenn es darum geht, eine Wohlfühlatmosphäre zum Schaffen. Also wenn man den Ort und so weiter schön einrichtet, wo man sie trifft. Alles das kennen die Frauen ganz besonders gut, das kennen wir Männer einfach nicht so. Und das betrifft eben nicht nur verheiratete Frauen, sondern auch ganz speziell Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Oder die verwitwet sind. Genau. Und ganz zum Schluss kommt noch das Thema Unterordnung. Das habe ich ja auch schon ein bisschen angedeutet in der Folie davor. Und Unterordnung betrifft uns alle. Also das betrifft nicht nur die Männer oder betrifft auch nicht nur die Frauen. Ich sage euch das wieder, was es in der Welt bedeutet. Unterordnung in der Welt bedeutet, man macht das Sache ohne Freude, in einer ganz niedrigen Stellung und ist einfach reiner Befehlsausführer. Also so ganz nach dem Motto, der Chef sagt und du machst. Das ist Unterordnung in der Welt. Aber aus Gottes Sicht ist Unterordnung wieder ganz was anderes. Unterordnung ist ein Privileg und ein Prinzip, das sich auch wieder durch die ganze Bibel zirkt. Unterordnung ist nämlich ein Synonym für Annehmen und Hingeben. Wie komme ich da drauf? Sage ich gleich. Unterordnung mindert auf jeden Fall nie die Stellung oder zeugt sie nie in der Form von Unterlegenheit. Unterordnung hat auch nichts mit einer Unterwürfigkeit oder mit einer Passivität zum Tor. Also gerade wenn es jetzt um Entscheidungsfindungen geht, damit hat es nichts zum Tor. Und ich habe eingangs gesagt, Unterordnung ist ein Privileg. Warum ist es ein Privileg? Und das ist jetzt was, das kommt aus meinem Herzen, weil das spricht mir wirklich persönlich an. Wenn ich mich nämlich meinem Haupt unterordne, als Männer haben wir das Haupt Christus, dann weiß ich, dass Christus für mich Verantwortung übernimmt. Das ist für mich total wichtig zu wissen, dass ich hier nicht allein in der Welt rumgeister mit meiner Frau, mit meinen Kindern, sondern ich habe ein Haupt, das für mich Verantwortung hat. Und das tröstet mich total. Und für die Frau ist es auch wichtig zu wissen, der Mann hat Verantwortung für dich. Er liebt dich und er hat eine Verantwortung vor dem Herrn. Und bei Jesus ist das beste Beispiel für Unterordnung. Wenn man sich das anschaut, Jesus lebt in seiner Beziehung zum Vater total die Unterordnung. Er macht immer das, macht immer den Willen des Vaters. Er ordnet sich dem unter. Johannes 7, Vers 18, Johannes 17, Vers 1. Da kennst du ja alles Mögliche nachschlagen. Also wenn man im Johannes-Evangelium unterwegs ist, das kommt eigentlich in jedem Kapitel vor. Und ich habe gesagt, das ist ein Privileg, jetzt komme ich kurz zum Prinzip. Ehefrauen ordnen sich ihren Ehemännern unter, Kinder ordnen sich ihren Eltern unter, Sklaven ordnen sich ihren irdischen Herrn unter, die Gemeinde ordnet sich Christus unter und Jesus ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Also Unterordnung bedeutet immer, es ist eine liebevolle, zugewandte, behütete Führung, die ich anerkenne und der ich erfolge. Ich versuche nicht zu rebellieren, sondern ich versuche das aus der Sicht zu sehen, dass das Haupt, das für mich Verantwortung hat, das Beste will. Ganz schön viel Theorie, gell? Kommt gleich praktisch. Ich frage euch mal ganz ehrlich, weil ich habe, wie ich die Folie gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, ich bin total erschlagen. Was mache ich denn jetzt mit dem? Jetzt habe ich da so viele Punkte, die mich total überfordern. Und ich habe dann versucht, naja, vielleicht mit eigener Kraft konnte ich schon schauen, dass ich ein gutes Haupt bin. So an der einen oder anderen Stelle, da schaffe ich es schon, da strenge ich mich einfach richtig an und dann klappt es schon. Aber soll ich euch was sagen, das ist totaler Quatsch. Das funktioniert nicht. Ich konnte es nicht mit eigener Kraft machen. Ich brauche den Herrn. Und über die letzten Jahre habe ich feststellen dürfen, dass der Herr ganz viel Wert darauf legt, dass wir in unserem Charakter verändert werden. Er will mit uns arbeiten. Das ist sein Plan. Und Gott ruft uns ja auf, dass wir Christus nachahmen, dass wir ihm ähnlicher sind. Und wenn ihr auf Jesus schaut, dann seht ihr, dass er ein Leben der Liebe, ein Leben der Unterordnung und ein Leben des Gehorsams Gott des Vaters gegenüber geführt hat. Und wir, denke ich mal, sind auch alle aufgerufen, dass wir auch mit all unseren Nöten, die uns diese Übersicht vielleicht auch macht, weil es ja nicht immer einfach ist, dass wir auch mit denen Punkten zum Herrn kommen. Und ihn darum bitten, dass er uns hilft. Genau. So, jetzt kommen wir zum Praxisteil. Ich starte mit den Männern und möchte euch zuerst ein Zitat vorstellen. Es gibt ein ziemlich dickes Buch über Ehe, das hat über 700 Seiten, ich habe das nicht komplett gelesen, aber doch einige Passagen davor. Und das Zitat, das hat ein paar Punkte drin, die ich jetzt dann rausgreife, die wir uns ein bisschen anschauen wollen. Ich lese euch das mal vor. Das Wesen reifer Männlichkeit ist ein Bewusstsein wohlwollender Verantwortung, Frauen zu führen, für sie zu sorgen und sie zu beschützen in einer Art und Weise, die für die unterschiedlichen Beziehungen des Mannes passend und angemessen ist. Also wir schauen uns jetzt einfach nur drei Punkte an. Und zwar die Verantwortung, die Führung und das Beschützen von Frauen. Da unten steht in der letzten Passage, es gibt unterschiedliche Beziehungen, die der Mann zur Frau hat. Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Das bedeutet einfach nur, zu meiner Frau habe ich natürlich eine andere Beziehung wie zu einer Arbeitskollegin. Das muss ich natürlich jetzt ein bisschen transportieren. Oder ein bisschen runter reduzieren, das ist klar. Genau, der erste Punkt ist die Verantwortung. Also Reife zeigt sich in einem gesunden Bewusstsein für eine fürsorgliche Verantwortung. Und das trifft auf Männer wie auch auf Ehemänner zu, also auf beide. Am Beispiel von Adam haben wir ja gesehen, dass Gott ihn zuerst zur Verantwortung gezogen hat und dass er bei ihm die moralische und die geistliche Führung, die hat er im Garten Eden gehabt. Das war seine Aufgabe. Und das ist die Art der Verantwortung, die ich auch hier meine. Also ich meine, dass es wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir als Männer vor unserem Herrn in der Pflicht stehen, auch diese Verantwortung anzunehmen. Ich kann sie auch wegschieben von mir, das kann ich auch probieren. Aber das ist ja nicht Gottes Plan. Und die Frage ist, worin zeigt sich denn diese Verantwortung? Müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, ist nur ein Vers. Aber 1. Petrus 3, Vers 7, den kennt ihr alle. Da heißt es, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also ein Punkt der Verantwortung ist auf jeden Fall Ehre und Einsicht. Und das bedeutet, also nicht, ich sage jetzt mal, was es nicht bedeutet, Verantwortung bedeutet nicht, dass du irgendwelche Autoritätsansprüche stellst, dass du der Chef und der Macker bist, das heißt es mit Sicherheit nicht. Weil Das haben die Jünger nämlich auch gemacht. Die haben auch gesagt, wer ist hier der Größte von uns? Und Jesus hat gesagt, naja, der Größte ist nicht, der hier irgendwie groß rumprallt. Das ist mit Sicherheit nicht so. Und Verantwortung heißt auch nicht, dass wir in einer Ehe zum Beispiel die Frau bevormunden, dass wir einfach Tacheles reden und sagen, so machen wir es. Das ist damit auch nicht gemeint. Das ist eine ziemlich unreife Weise. Aber wie trägst du jetzt diese Last als Mann der Einsicht und der Ehre praktisch? Also ich habe mir gedacht, ich spreche jetzt für mich persönlich. Ich für mich persönlich konnte sagen, ich kann die Last nur mit Jesus zusammentragen. Ich bin mit Jesus in einem Joch. Ein Joch ist ein Werkzeug, das konnte ich nur mal mindestens zu zweit nutzen. Und Jesus ist mir ein Vorbild. Und Jesus hat mir eine geistliche Verantwortung gegeben. Und wie fülle ich diese Verantwortung aus? Also ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dass ich in meinem persönlichen Gebet meine Frau und meine Kinder zum Herrn bringe. Es ist wichtig, dass ich meiner Frau Freiräume schaffe. Ich habe die Verantwortung, auch die geistliche Verantwortung für sie. Bei uns hat sie herauskristallisiert, wenn die Sandra zum Beispiel auf Frauenfreizeiten geht, da tankt sie ganz anders auf. Jetzt ist ein Frauenkreis gestartet mit einer älteren Frau, mit einer jüngeren Frau. Das sind auch Möglichkeiten, wo man wirklich geistlich wachsen kann. Und als Mann muss ich natürlich schauen, okay, wenn die Sandra jetzt abends weg ist, dann manage ich den Rest. Das ist klar. Aber es ist ein wichtiger offenes Ohr, einfach für die Nöte meiner Kinder zu haben. Wenn ich die Jungs abends ins Bett bringe, dann sind die zwar dann schon müde, aber die ruckern oft dann mit sagen wir so Dingen raus, die sie beschäftigen, die unterm Tag so in einer schwelen, am Abend sind sie ganz weich und sagen dann die Sachen, die sie wirklich, wo es wirklich ernst wird. Und da ist es wichtig, dass wir da sind, auch als Männer. Die Verantwortung haben wir. Aber wir haben auch die Verantwortung zur Initiative. Und zwar zur Initiative zum Tischgebet, zum Bibellesen. Diese Verantwortung, die muss auch von uns Männern kommen. Und ein letzter Punkt, ich füge es euch schon mal ein, dann könnt ihr ein bisschen mitdingen oder mitschauen. Den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber der ist mir eigentlich ganz wichtig. Das ist der Punkt, dass wir, wenn du abends heimkommst und der Sex deiner Frau hat hier, was weiß ich, drei Maschinen Wäsche gewaschen, Bügel, die stehen da quasi fertig da, der Kühlschrank ist aufgefüllt und die Hause mit den Jungs ist erledigt, dann sag deiner Frau das. Geh hin zu ihr, sag ihr, Schatz, danke, dass du dich so für uns als Familie einsetzt. Es ist so wichtig, dass wir uns da gegenseitig wirklich wertschätzen, weil mir geht es oft so, ich nehme das natürlich wohlwollend wahr, ich sage das ja, was da passiert ist, aber ich schaffe es irgendwie nicht, dass ich das auch noch am Mund aufkriege und das sage. Und das ist, also da muss ich mich echt selber immer wieder ermahnen, dass ich das mache, weil in dieser Verantwortung stehen wir auch. Und neben dieser ganzen geistlichen Komponente, das, was ich jetzt vorhin ausgeführt habe, haben wir auch moralische Verantwortung. Also wenn es jetzt um die Steuererklärung geht und wir die zusammen machen, haben wir auch die Verantwortung, dass man da natürlich die Dinge ordentlich umgibt und da nicht bescheißt oder den ehrlichen Umgang mit den Nachbarn pflegt. Genau, das war jetzt so der Verantwortungspunkt. Jetzt kommt so ein bisschen der Führungspunkt. Also Führung im biblischen Kontext, blende es euch vielleicht mal ein, bedeutet nicht, dass man streng oder dominant ist. Weil reife Männlichkeit übernimmt nicht die Autorität Christi. Also wir spülen nicht Gott daheim, sondern wir empfehlen die Autorität Christi. Das ist der große Unterschied. Unsere Aufgabe als Männer ist es, dass wir unsere Frau und unsere Kinder in die Abhängigkeit zu Christus führen und nicht in unsere eigene Abhängigkeit. Das ist das große Ziel. Also Haupt sein bedeutet Diener sein. Und das sollen wir im Rahmen als Familienhirten daheim bestmöglich ausfüllen. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Männliche Reife zeugt sich auch in Initiative. Und da möchte ich euch jetzt auch wieder eine praktische Sache sagen. Also bitte versteht es mir nicht falsch. Natürlich ergreift in ganz vielen Familiensituationen meine Frau daheim die Initiative, gerade wenn es jetzt um die Kinder geht am Nachmittag, wo ich nicht da bin. Aber ich glaube, wir Männer stehen ganz oft in der Gefahr, oder ich spreche jetzt mal für mich persönlich, dass ich, wenn das Sache sowieso läuft, also wenn ich mir denke, naja, es läuft ja sowieso daheim, warum sollte ich eingreifen, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. In der Gefahr stehe ich auf jeden Fall. Und ich möchte euch sagen, warum das nicht gut ist. Weil ich nämlich dann die Verantwortung, die ich habe, auf meine Frau abschirb. Und Gott wünscht sich, dass wir Männer die Verantwortung auch in der Initiative übernehmen. Und im Übrigen wünschen sich das auch unsere Frauen, dass wir das machen. Dass wir diese Verantwortung zur Initiative bewusst wahrnehmen. Genau, und der letzte Punkt ist, zu dem Thema Führen, ist die reife Männlichkeit akzeptiert die Last des letzten Wortes. Was meine ich damit? Ich habe eingangs gesagt, Epheser 5, Vers 25 hat viel Gewicht, also für mich persönlich. Ich lese euch nochmal schnell vor. Genau, da heißt es. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also es geht hier um Hingabe. Und wie schaut diese Hingabe praktisch aus? Ganz einfaches Beispiel wieder. Wenn unsere Kinder daheim oft spielen oder auch andere Kinder, dann hört man immer wieder den Satz, du bist aber nicht der Bestimmer. Und bei reifen Männern ist es auch so. Wenn Sandra und ihr Entscheidungen zusammentreffen, dann versuchen wir, die Entscheidung gemeinsam zu treffen. Und jeder bringt seine Ideen und seine Punkte in die Diskussion mit ein. Und am Ende treffen wir eine Entscheidung, mit der wir beide sehr gut leben können. Und wichtig ist, bei der Entscheidungsfindung geht auch keiner als Verlierer raus, sondern wir treffen die Entscheidung gemeinsam vor dem Herrn. Und bei großen Sachen bewegen wir es im Gebet vor dem Herrn und in unserem Herzen. Ich denke, das macht es hier genauso. Aber die Last des letzten Wortes verstehe ich so, wenn wir die Entscheidung gemeinsam getroffen haben, dann habe ich als Haupt, als Mann vor Gott die Verantwortung für diese Entscheidung. Also der Herr wird zu mir kommen, auch wenn wir sie gemeinsam getroffen haben. Der Herr kommt zu mir. Und wenn ich mir diesen Satz nochmal anschaue, am Ende heißt es, wie er sich selbst für sie hingegeben hat. Also Christus hat sich für uns hingegeben und, was ich total spannend finde, er hat die Konsequenzen überschlagen und überdacht. Und das ist das, wo ich denke, ja, da wird es ganz praktisch. Also wenn ich Entscheidungen triff, muss ich auch mit den Konsequenzen kalkulieren. Das ist wichtig. Genau, jetzt kommt der letzte Punkt für die Männer. Der Schutz. Ganz praktisch und ganz kurz. Es ist so, also zum einen mal, ein kleines Beispiel, es gibt, wo wir in der Hochzeitsreise waren, waren wir auf der Dominikanischen Republik vor etlichen Jahren und da gab es eine Situation, wir sind abends durch die Straßen gegangen und es war wirklich wunderschön und auf einmal sind in dem ganzen Straßenzug die Lichter ausgegangen und wie man halt so als verliebtes, junges Paar da rumschlendert, auf einmal die Lichter waren aus und auf einmal sind ganz viele Typen auf uns zugekommen und ich habe die Sandra einfach nur zur Seite genommen und habe sie fest im Arm gehabt, weil die haben uns dann irgendwelche Drogen, Waffen und sonst was angeboten. Die haben also die Dunkelheit genutzt, um irgendwelchen illegalen Machenschaften dann nachzugehen. Und mei, was hätte ich machen sollen? Ich war allein, aber ich habe einfach gesagt, ich nehme meine Frau zu mir. Ich habe mich halt irgendwie versucht, beschützend vor sie zu stellen und habe Initiative ergriffen. Aber vielleicht muss es nicht immer so dramatisch zugehen. Vielleicht ist es einfach auch nur so, dass die Frau verbal irgendwie angegriffen wird, dass irgendjemand die Frau angeht. Da ist es auch wichtig, dass wir einschreiten. Oder auch in der Jugend ist es so, ich habe mir gedacht, also bei uns in der Jugend ist das oft so ein Thema, die Jungs und die Mädels gehen nach der Jugend meistens nur zu McDonald's. Und das kann ja mal eine Situation passieren, du gehst zu McDonald's und dann sitzen da irgendwelche Halbstarken, die machen die Mädels von der Jugend einfach blöd an. Und da ist es auch ein reifes Mannsein, dass man sich dann als Jungs auch hinstellt und sagt, hey, wir verteidigen die, also stellen uns schützend vor sie, das ist wichtig. Genau, das gilt übrigens jetzt auch nicht nur für die verheirateten Männer, sondern eben auch für die Single-Männer. Oder nur ganz einfache Beispiele obendrauf. Wenn du im Flugzeug sitzt und du siehst eine Frau, die sich abmüht, ihren Koffer in die Gepäckablage zu machen, dann geh ihr doch zur Hand und helfe, dass der Koffer da oben reinkommt. Wenn du dich vielleicht mit Finanzsachen gut auskennst, stell ja dort deine Fähigkeiten zur Verfügung, das ist ja eigentlich klar. Aber auch als Ehepaar, dass man sich wirklich Zeit nimmt, wenn es jemanden gibt in der Gemeinde, der allein ist, dass man den einfach mal einlädt auch zum Beten. Weil wenn du immer allein betest, das ist natürlich auch gut, weil der Herr das genauso schätzt, aber einfach in einer kleinen Runde, das ist auch wichtig. Genau. So, jetzt ging es vorhin um die Männer, jetzt geht es mal um die Frauen. Ah, hier starte ich wieder mit einem Zitat. Ich hoffe, ihr könnt es noch ein bisschen mitdenken. Es ist jetzt dann nicht mehr so früh. Also das Wesen reifer Weiblichkeit, so schreibt John Piper, ist eine befreiende Veranlagung, und zwar wozu? Die Stärke und Führung würdiger Männer zu bejahen, anzunehmen und sie zu fördern. In einer Art und Weise, die für die unterschiedlichen Beziehungen der Frau passend und angemessen ist. Also das bedeutet, jetzt geht es um die Veranlagung, die Gott in die Frauen reingelegt hat. Also das ist ein spannender Punkt. Es geht um das Ja zur Führung, also dass man das anerkennt, Gottes Schöpfungsplan ist eigentlich da der Hintergrund. Und dann geht es darum, wie können wir gemeinsam wachsen. Genau, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Verhaltensmuster oder Rollen von der Frau eingehen, sondern ich möchte eigentlich die gottgegebene Identität der Frau ein bisschen rausstellen. Und ich habe mir gedacht, biblische Unterordnung hat unterschiedliche Formen und die hängt ganz stark von der Führung des Mannes ab. Biblische Unterordnung ist ja nicht irgendein spezielles Verhalten, das ich mir einfach trainiere, das ist es nicht. Sondern es ist eine Veranlagung, die der Herr in die Frauen reingelegt hat, und zwar die Veranlagung, dass sie die Autorität des Mannes anerkenne und dass sie seiner Führung folge. Eins ist klar, der Mann ist nicht Christus, und wenn der Mann in die Sünde geht, dann muss die Frau da auf keinen Fall mitfolgen. Das will ich damit nicht sagen. Also wenn der Mann anfängt, irgendwelche Sachen zu klauen oder vielleicht irgendwelche komischen Sexualpraktiken anlegt, darum geht es nicht. Und da muss die Frau in keinster Weise mit. Weil Gottes Absicht für die Frau ist nämlich, dass sie nicht unterdrückt, dass sie nicht eingeengt und dass sie nicht frustriert ist. Ganz im Gegenteil, Gott will den Frauen größtmögliche Freiheit schenken. Das ist eigentlich sein Plan. Und so paradox das klingt, diese Freiheit geschieht in Unterordnung. Ein ziemlich gutes Beispiel, also wir werden es nicht ganz lesen, weil das geht gar nicht, aber wenn ihr das daheim nachlesen wollt, dann schaut mal in Sprüche 31 rein. Und zwar die Verse 10 bis 31. Das ist sehr spannend, was man da lesen darf. Wir lesen in Sprüche 31 von einer Frau, die gut mit ihrem Mann zusammenarbeitet. Wir lesen in Sprüche, also das ist ganz, ich gehe es jetzt nur ganz kurz durch, damit ihr euch abholt. Wir lesen von einer Frau, die ihrem Mann Gutes erweist, die fürsorglich für ihr Haus sorgt. Wir sehen eine Frau, die auch Freiräume hat, ihre Wünsche zu erfüllen. Also sie hat einen Wunsch, dass sie den Acker kauft, das lesen wir in Vers 16. Und das hat mit Gottes Willen übereingestimmt und der Herr hat ihr das geschenkt, dass sie diesen Acker kaufen darf. Wir sehen eine Frau, die eine wahnsinnig freundliche Art hat, aber die auch bestimmt ist in ihrer Art und die auch unterweist. Und ihr Mund gibt weise Worte wieder. In der Familie hat die Frau einen unheimlich hohen Stellenwert. Sie wird von ihren Söhnen gelobt und gepriesen. Und ihr Mann sagt sogar am Ende, Schatz, also Schatz sagt er nicht, aber er sagt, du übertriffst sie alle. Also es zeugt von einer gewaltigen Frau, die hier aufgeführt wird. Und am Ende von Vers 30, da sehen wir sogar ihren edlen Charakter. Es heißt nämlich, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Worum es mir geht, die Eigenschaften und Aspekte dieser Frau, die da beschrieben wird, das hat Gott alles in die Frau hineingelegt. Und natürlich hat nicht jede Frau alle diese Aspekte, die da aufgeführt werden, weil das war unmenschlich. Den Druck möchte ich gar nicht aufbauen, das war Quatsch. Und auch wichtig zu verstehen, der Tagesablauf, den wir hier lesen, also Quatsch, dieser Ablauf, das ist kein Tagesablauf, weil das wäre ja unmenschlich. Die Frau steht als erstes auf und die spindelt bis tief in die Nacht rein. Das hält keiner lang aus. Also das sind einfach nur Charaktereigenschaften oder Auswirkungen, die wir sehen von einem veränderten Charakter. Genau, und das skizziert einfach die reife Frau. Also das soll uns, oder warum führe ich das so vor Augen? Denkt mal drüber nach, was ihr für, als Frauen wirklich für wunderbare Eigenschaften habt. Also ich weiß das, als Mann sieht das einfach oft nicht so. Aber deswegen lest mal Sprüche 31. Das gibt es auch noch ganz viele andere Stellen, wo man das lesen kann. Aber das hat mich total bewegt, was Gott in die Frauen wirklich reingelegt hat. Genau, der zweite Punkt ist, dass wir die Stärke und die Führung annehmen. Also da geht es eigentlich einfach nur darum, die Frau muss auch ja zu Gottes Schöpfungsplan haben. Und sie muss, ja dazu haben, dass sie eine Gehilfin ist, wo es jetzt eben absolut nicht abwertend ist, sondern sie ist, das ist das absolut Notwendige, das, was es braucht, damit das höhere Ziel erreicht wird. Und Stärke und Führung bedeutet auch, dass man sich der unterschiedlichen Identitäten auch bewusst ist. Also die Frau hat natürlich andere Aufgaben, als der Mann sie hat. Und Gott setzt einfach, und das macht es so spannend, Gott setzt auf Gemeinsamkeiten, aber Gott setzt auch auf ganz viel Unterschiedlichkeit und Verschiedenheiten. Und Gott hat den Frauen viele Gaben gegeben. Sie ist Landwirtin, sie ist Versorgerin, sie ist Managerin, sie ist Wohltäterin, sie ist Handwerkerin, also um nur ein paar wenige zu nennen. Und ich weiß das von meiner Frau, also meine Frau ist dann glücklich in ihrer Identität, wenn ich versuche als Mann durch meine Führung ihr respektvoll und fürsorglich zu begegnen und aufrichtig mit ihr umgehe. Und dann ist es auch nicht schwer, so einem Mann dann quasi nachzufolgen und seine Führung auch zu nehmen. Genau. Und jetzt der letzte Punkt, fördern und gemeinsam wachsen. Ganz am Anfang habe ich ja die Schöpfung ein bisschen zitiert, wo wir im 1. Mose gelesen haben, ganz am Anfang, ich glaube Vers 27 war es, wo Gott den Menschen die Aufgabe gegeben hat, dass sie die Erde bevölkern. Also dieses Bevölkern und Zivilisieren, diese Aufgabe haben Mann und Frau gleichermaßen gehabt. Und das hat sich ganz im Praktischen auch ausgewirkt. Und die Eva hat da bestimmt toll mitgeholfen und hat da ihre ganzen Gaben, die sie hat, auch mit einbracht. Und Adam hat ja eine Führungsrolle gehabt, das haben wir auch gelesen. Und wichtig ist, dass die Frau diese wunderbare Ergänzung auf der einen Seite ist, weil der Mann hat ja auch Schwächen, und zwar jede Menge. Und die Frau steht ihm ja ganz nah und weiß, welche Schwächen er hat und kann ihm helfen, dass er diese Schwächen besser machen kann, dass sie ihn fördert in dem Punkt, wo er einfach nicht gut ist. Und es geht jetzt aber nicht darum, dass die Frau sich dem Mann irgendwie zurecht fördert, wie sie es am liebsten gern hätte, das ist es nicht, sondern es geht darum, dass das hohe Ziel, das wir als Ehepaar haben, also dass wir Gott Ehre geben, dass das Ziel weiter, dass wir da weiter vorwärts kommen. Genau. Also diese Ergänzung der Förderung, die fordert die Frau natürlich raus, weil die Frau muss natürlich wissen, was will Gott eigentlich? Also die Frau braucht auch eine ziemlich intensive Beziehung mit dem Herrn, um das entdecken zu können, was es da braucht dafür. Aber ich bin mir sicher und davon bin ich wirklich überzeugt, dass der Herr unseren Frauen aufzeigt, wo wir in unserer Identität als Männer nur weiter reinwachsen dürfen, um wirklich reife Männer zu werden. Und das Ergebnis dieses reifen Wachstums, das wirkt sich dann auch wieder positiv auf die Frau aus. Das war dann natürlich das Ziel. Also das Ziel ist die Ergänzung zu einer wunderbaren Einheit. Genau, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt habe ich noch eine letzte Folie am Schluss, die alles zusammenfasst. Also ich habe mir gedacht, man sieht ein bisschen, ich habe versucht, das mit so einem Kreis darzustellen, so ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mann und Frau. Der Mann führt nach dem Vorbild Jesu und die Frau agiert wie die Braut Christi. So wie Gott in seiner Trinität auf Harmonie und auf Gegenseitigkeit setzt, so sollen wir das als Männer und Frauen auch machen. In all den Punkten, die ich hier aufgeführt habe, Verantwortung, Führung, Schutz, Förderung zum Wachstum, Stärke und Führung annehmen, Veranlagung, diese Punkte sind da um für den anderen da zu sein, um ihm ein Gewinn zu sein und sich selber ein bisschen zurückzunehmen. Weil Frauen und Männer leben von der Ergänzung. Amen. Noch ganz kurze Ergänzung zum Schluss. Die Frauen sind, das ist mir bewusst, die sind ein bisschen zu kurz gekommen, die habe ich jetzt ein bisschen schnell abgehandelt. Das war keine böse Absicht, aber ich wollte eure Zeit nicht nur mehr auf die Folter spannen. Und deswegen habe ich, wo ich die Predigt in Tittmoning gehalten habe, habe ich auch von einigen Frauen Rückmeldung gekriegt, hey, gibt es denn da nicht was für die Frauen? Und ich habe mir dann hier gesetzt und habe ein Buch gefunden, und zwar heißt das Divine Design, ich habe das auch dabei. Und in dem Buch, das heißt, das hat den Untertitel Gottes Gedanken für Frauen. Und da gibt es auch viele Passagen, wo es um Single-Frauen geht, aber auch für verheiratete Frauen, wie lebe ich das Ganze praktisch. Also das, was da drin ist, das ist auch wirklich sehr wertvoll. Ich habe mir das dann alles mal angeschaut und die Sandra, die macht den Kurs gerade selber. Also wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr da auch gerne auf die Sandra zu, die kann euch da das auch beantworten, genau.